So I don't think an airy-fairy revival will happen one day. It's going to happen until we take it serious.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine lieben Zuhörer von Die Macht der Worte, herzlich willkommen zu Episode Nummer 103. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und ja, das ist der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. In vier Kategorien. Bevor wir diese vier Kategorien kurz mal anschneiden, wollte ich ganz kurz sagen, falls ihr gemerkt habt, dass ich gegen Kevin Neumann und vielleicht auch ein bisschen ehrenlos gegen Peter Statz gesprochen habe in den vergangenen Episoden. Sorry, liebe Freunde, vor allem Kevin und lieber Peter. Es war keine Absicht, dass ich euch irgendwie unehrenhaft anmoderiere oder irgendwas sage. Goodbye, Kevin. War es Absicht, da kann man jetzt nichts sagen, tatsächlich. Aber es war einfach jugendlicher, dummer Leichtsinn von mir. Mit 35 Jahren, ja, geht es auch noch. Und bei Peter war es oft so, dass ich so euphorisch war, wirklich euphorisch, weil ich diesen Künstler und Menschen, obwohl er mich nicht kennt, halt schon seitdem kenne, seitdem ich 16 bin oder 15, wenn nicht sogar, vielleicht sogar schon 12. Ich stelle demnächst auf Instagram mal ganz kurz ein Bild rein von mir mit Peter Statz und dann wisst ihr, wie lange ich ihn schon kenne. Natürlich ist es immer blöd, wenn man Künstler ist, lernt man seine Fans ja auch nicht so kennen. Und ja, deswegen war ich so ein bisschen euphorisch, kindlich, verspielt, würde ich mal behaupten. Aber es ist natürlich nicht okay, gerade nicht bei dem Thema Ehre. Aber wir machen jetzt weiter und zwar spreche ich immer noch mit Peter Statz. Er hat sich nicht abscheuen lassen, vor den letzten zwei Wochen über das Thema Kultur der Erde zu reden. Heute reden wir über unsere Priesterschaft und das Priestertum über die Kultur der Erde. Dann reden Michael und Steve über gute Ratschläge oder gut gemeinte Sachen in Gemeinden. Freunde, das haben wir alle schon irgendwie ein bisschen erlebt, dass wir Tipps bekommen haben, die wir eigentlich nicht bekommen wollten. Und Michael und Steve unterhalten sich da ein bisschen drüber, was sie erlebt haben in ihrer Gemeinde, wie es da so war. Bei Revolution haben wir Special Guest Johnny Socks. Da dürft ihr euch auch drauf freuen, dass es ja in diesem Podcast noch ein Interview geben wird mit Johnny Socks, der über seine Rap-Karriere spricht. Aber bei Revolution spricht er mit mir über Vatersein, Vaterschaft und was es so alles ausmacht, Höhen und Tiefen. Und zum Schluss unsere Serie mit Ben Fitzgerald reden wir unter anderem über Erweckung, Awakening Europe und ja, warum jetzt irgendwie keine Erweckung gekommen ist, aber auch was eigentlich Erweckung für Ben bedeutet. Genau, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei 103, bei der Episode natürlich, nicht 103, was, Dalmatina oder was? Natürlich nicht. Also, viel Spaß bei Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Aus der Gemeinde Treffpunkt Leben, bei mir zu Gast Peter Statz. Hallo Peter.
Servus Steve. Hi, hi.
Ich habe übrigens ein neues Mikrofon, wollte ich nur sagen, und da klinge ich noch mehr wie ein Radiomoderator als eh schon.
Der Wahnsinn. Ist das großartig, dass ich liebe es, Radiostimmen zu hören.
Wobei ich gar nicht wahrscheinlich der Radiosprecher bin. Aber wir sind ja bei einem ganz anderen Thema. Und zwar wollte ich sagen, lieber Hörer, falls du hier zum ersten Mal einschaltest, geh doch nochmal zwei Wochen zurück und hör dir doch nochmal von Anfang an, wie ich mit Peter über die Kultur der Erde rede. Und zwar in der ersten Woche haben wir darüber geredet, aus Psalm 103, Vers 3, dass Gott uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und ja, was das für uns bedeutet und was, wie schwer das vielleicht manchmal zu fassen ist, würde ich jetzt sagen, vielleicht für den Peter ist es einfacher. Oder was sagst du, Peter?
Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass das Thema in mir brennt und ich sehr gerne heute darin weitergehen möchte und lade auch jeden Hörer ein, der seine Bibel-App irgendwie verfügbar hat oder eine ganz alte Schule, eine haptische Bibel, die auch heute mitzunehmen und oder zu notieren, weil heute werden wir einiges uns in der Bibel anschauen. In den letzten zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, über die These, eine Kultur der Ehre, dass Gott uns wiederherstellt und uns zu seinen Erben macht, uns zu seinen Königen, Prinzen macht, uns eine Krone aufsetzt. Und meine Frage heute ist, warum? Warum kriege ich die Krone? Und ein Teil der Antwort ist, weil er dich so sehr liebt, dass du es wert bist. Das ist schon mal die erste. Aber es gibt noch einen zweiten Part und das ist nicht die Frage warum, sondern die Frage wofür. Mhm. Denn da gibt es nochmal ein großes Missverständnis, denke ich, bei uns Christen. Und viele denken, das Leben hier auf der Erde ist sowas wie eine Bewährungsprobe, ob ich es eines Tages in den Himmel schaffe. Und ich sehe überhaupt keinen Befund, dass sowas stimmen könnte, sondern es geht vielmehr darum, dass Gott sagt, ich traue euch zu, hier in dieser Welt zu sein, für etwas. Mhm. Und Steve, jetzt greife ich etwas auf, was du eingebracht hast und zitiert hast, nämlich den 2. Korinther 5.
Ja.
Und möchte euch da eine Passage mit ein paar Versen vorlesen. Der Steve hat vor zwei Wochen diese Stelle gebracht und hat festgestellt, Mensch, da gibt es ja einen Link. Mhm. Ab Vers 17 im 2. Korinther 5. Darum ist jemand in Christus, so ist da eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Was für ein Amt es ist, gucken wir uns gleich an. Denn Gott war in Christus. Also das lesen wir auch von Jesus immer wieder. Er sagt, was ihr mich tun seht, das seht ihr den Vater tun, denn der Sohn und der Vater sind eins. Gott war in Christus und versöhnt die Welt mit ihm selber und rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu. Machen wir das persönlich. Du bist, wenn du dich dafür entscheidest, es zu glauben, durch Jesus mit Gott wieder versöhnt und deine Sünde wird nicht mehr zugerechnet. Und hat uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und jetzt Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, Repräsentanten, Ambassadors. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn in der Bibel ermahnt steht, dann heißt da meistens ermutigt. Das heißt, deswegen nennt man es Evangelium, weil es eine gute Botschaft ist, die durch uns zu Menschen kommen soll. Lasst euch versöhnen mit Gott. Mhm. Und ich habe hier eine Formulierung, die ich aus einigen Versen nehme, die würde ich gern in dieser Woche und in der nächsten Woche erklären. Und zwar, dass Gott uns gemacht hat zu Königen und Priestern. Ja. Zwei ganz krasse Aussagen. Wir haben jetzt zwei Wochen lang über die Krone, die Gott uns gibt, gesprochen. Und das steckt natürlich in dem Begriff drin, wir sind Könige und Priester. Und mit dem Königlichen möchte ich dann nächste Woche das Ding abrunden und möchte heute über die Priesterthese sprechen und gebe euch dann nochmal was aus der Bibel. Und zwar, wir gehen erstmal ins Alte Testament, in den Propheten Jesaja, wo wir im Kapitel 61 lesen, in Vers 6. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nation genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Krasses Ding. Mhm. Und dann 1. Petrus 2. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Und was bedeutet es, ein Botschafter zu sein? Zwei Dinge. Ein Ambassador, ein Botschafter, wenn wir da an die Landesvertretungen denken, die wir in den Ländern haben, ist das natürlich eine Aufgabe, die sehr ehrenvoll ist. Ein Botschafter ist ein Würdenträger und er repräsentiert ein Land. Was Gott hier sagt ist, er mutet uns zu, Steve, er mutet dir zu, ich ehre dich, indem ich sage, du darfst die Landesvertretung des Himmelreichs vertreten als mein Ambassador. Ja. Und dann haben wir hier die These, dass damit verknüpft eine Priesteraufgabe ist. Und im 1. Petrus 2 weiter, im Vers 9, finden wir eine meiner Lieblingsbibelstellen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, zu in Besitznahme, damit ihr die Tugenden, andere Übersetzung, Herrlichkeiten, die großen Taten, das Fantastische dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und dieses Verkündigen ist hier absolut legitim übersetzbar mit Widerspiegeln oder Reflektieren. Das heißt, das kommt nicht aus mir heraus, aber ich bin ein Reflektor, der angestrahlt wird von dieser Herrlichkeit Gottes und sie weitergibt. Und das, finde ich, ist ganz hervorragend zusammengefasst im Ausdruck, seid Träger seiner Herrlichkeit.
Jetzt ist mir eine Frage gekommen.
Ja.
Natürlich.
Natürlich.
Und man ist ja immer konfrontiert mit seiner eigenen Unherrlich oder Heiligkeit.
Das stimmt.
Meinst du, wenn wir dieses Licht nicht reflektieren, beziehungsweise kein, du hast gesagt, Ambassador für Jesus sind, meinst du, uns fehlt dann in dem Moment das Wissen der Krone, unserer Krone?
Naja, erstmal, wenn wir es nicht reflektieren, dann sind wir nicht mehr relevant für die Welt um uns. Und dann nehmen wir unseren Auftrag nicht wahr oder unsere Daseinsberechtigung. Das finde ich schon mal sehr schade. Mhm. Das Reflektieren geht, wenn wir jetzt wirklich an Reflektoren denken. Oder Steve, du bist ja auch Vater und hast kleine Kinder. Mhm. Vielleicht habt ihr auch im Kinderzimmer diese tollen Leuchtsterne, diese phosphoreszierenden, die man an der Decke hinhängt. Und wenn du mit der Lampe drauf leuchtest, dann leuchten die.
Ja.
Und ich finde, es ist ein bisschen so, wir sollen solche Leuchtsterne sein. Wir alle wissen, die leuchten nicht aus sich heraus, aber wenn sie mit dem Licht in Verbindung kommen, dann leuchten sie nach. Und es sagt mir, damit ich leuchten kann, muss ich eng mit der Lichtquelle verbunden sein. Und wenn ich mit der Lichtquelle verbunden bin, dann wird mir auch die Würde und Ehre bewusst, die mir Gott gibt, dass er mich als Representer haben möchte.
Mhm.
Und letztendlich, und jetzt baue ich meine These über das Priestertum da heute drauf, sage ich, was ist denn ein Priester und was tut der?
Mhm.
Ein Priester ist ein Mittler. Früher in der Geschichte war ein Priester der Mittler zwischen Mensch und Gott. Mhm. Wir Menschen brauchen eigentlich heute keinen Priester mehr, weil Jesus der sogenannte ewige hohe Priester ist, der uns für immer mit Gott vermittelt. Aber wer ist denn noch nicht verbunden mit Gott? Das sind die Menschen um uns herum, die Gott noch nicht kennen.
Ja.
Und ich sehe hier einen Auftrag, dass wir Mittler sein sollen für die. Und in diesem seid ein königliches Priestertum, seid Könige und Priester, liegt ein Auftrag, was wir im Alltag sein sollen. Das heißt, dieses ganze Repräsentant-Ding sein und dann eben König und Priester ist für einen Zweck. Und was ist denn ein Priester? Ein Priester ist in seiner eigentlichen Aufgabe, früher auch in der Geschichte, ein Mittler gewesen zwischen uns und Gott. Jetzt ist es so, dass wir seit Jesus dieses Vermitteln nicht mehr brauchen, weil Jesus der sogenannte ewige hohe Priester ist, der uns mit Gott verbunden hat. Aber wer ist denn noch nicht mit Gott verbunden? Das sind die Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, die Gott noch nicht kennen. Und ich glaube, hier liegt der Auftrag drin, wenn es heißt, seid ein königliches Priestertum, König und Priester zu sein vor diesen Menschen. Das heißt außerhalb vom Gottesdienst.
Mhm.
Und da kommen zwei Faktoren zusammen. Das Königsein werde ich nächste Woche dann vertiefen. Heute zum Priester. Zum einen die Aufgabe, die ein Priester rund um die Uhr gehabt hat, war anzubeten und Gott zu verherrlichen, seine großen Taten auszusingen. Ich glaube, wir unterschätzen immer noch die enorm wichtige Bedeutung von Worship, von Lobpreis und Anbetung. Und das andere ist das Vermitteln, nämlich ganz konkret Meine Kollegen auf der Arbeit, meine Mitschüler, meine Mitstudenten, meine Verwandten mit Gott bekannt zu machen, auf eine sehr authentische und einfache Art, wie es im Petrusbrief heißt, indem ihr die Herrlichkeiten verkündigt, von dem, der euch aus der Dunkelheit ins helle Licht gerufen hat. Und für mich gewinnt nach all diesen Jahren immer mehr Kraft die persönliche Geschichte, wie, wo, wann hat Gott dich gefunden. Ich habe gerade bei uns in der Gemeinde auf unserem YouTube-Kanal eine neue Sendereihe eröffnet, die wir gefunden, Now I'm Found genannt haben, wo ich Leute interview, die nichts anderes erzählen als immer nur diese Geschichte, wie, wo, wann hat Jesus mich gefunden. Okay. Und ich glaube, das ist ein ganz einfaches Tool, um Gott zu vermitteln. Die Entscheidung, ob Menschen ihm glauben, die treffen sie selbst. Das kann ich leider niemand abnehmen.
Das stimmt. Also haben wir eigentlich schon eine gewichtige Aufgabe als Christen. Meinst du?
Aber hallo!
Ich dachte, man kann da so hin und her petern, wie man will. Nein, Spaß. Das meinst du dann auch, dass wir diese Rolle, die Jesus vor Gott hatte, dass wir die dann auch übernehmen? Natürlich nicht mit, obwohl doch, wir sollen auch unser Leben hingeben. Du hast, glaube ich, auch vorgelesen, dass wir das waren lebendige Steine, aber auch wir sollen ein lebendiges Opfer sein.
Das auch, ja.
Meinst du?
Na klar, also ja. Jesus hat uns das ist der Hammer, das ganze Neue Testament ist voll, dass Jesus sagt, es ist gut, dass ich zum Vater zurückgehe und dort ist er jetzt unser Fürsprecher. Aber dass er uns seinen Geist hier gegeben hat, an Pfingsten, die Ausgießung, geschah, dass wir jetzt Gottes Königreich repräsentieren. Also Gottes Reich ist nicht nahe gekommen, als Jesus wiederkam und er hat es wieder mitgenommen. Er hat das dagelassen. Ja. Das ist so krass. Und wenn wir jetzt rausgehen mit diesem Bewusstsein eines Ambassadors, dann gehst du jeden Schritt in der Würde und dem Sprech, mit mir kommt Gottes Königreich an jeden Ort, den ich betrete. Das ist etwas, was einen sehr demütig machen sollte, weil das ist unglaublich, dass Gott uns das zumutet.
Das stimmt, ja. Und irgendwie macht es einen ja natürlich auch stolz, ne? Weil wenn man sich das wirklich bewusst macht, oft lebt man ja, ich gehe von mir aus, oft lebe ich nicht immer in dem Bewusstsein, dass das Königreich Gottes mit mir ist und dass jeder Schritt eigentlich das Königreich repräsentiert wird, beziehungsweise auch werden sollte. Also man muss ja auch das leben, ne?
Ja, und schau mal, gerade dieses sehr Sündhafte, dieses Mantra des Sohnes, der wegging, ich bin nicht mehr wert, das sitzt viel zu schnell in uns drin und das passt natürlich überhaupt nicht mit dem Ambassador zusammen. Und ich glaube, hier nutzt die Gegenseite unsere eigene Unvollkommenheit, unsere Unzulänglichkeit, unsere Fehlerhaftigkeit und auch der Schmutz, den wir fabrizieren, um zu sagen, so verhält sich kein Botschafter. Aber das ist nicht wahr, weil der Botschafter sind wir durch den Zuspruch und die Erwählung Gottes und nicht, weil wir es uns verdient haben durch unseren guten Wandel. Nur im Kehrschluss bin ich mit Jesus eng zusammen, verändert sich mein Wandel, ihm ähnlicher zu werden. Und dann kommt der Wandel rein. Also die Reihenfolge macht's aus. Ich tue es nicht wegen, sondern ich tue es weil.
Okay, ja. Ja, ich weiß gerade, was ich sagen soll, weil ich so viele Gedanken im Kopf habe. Mach einfach weiter, Peter.
Ich wollte gerade sagen, ich hau einfach noch einen raus.
Genau.
Zu deinen Gedanken. Ja, ihr Leute da draußen, ihr müsst dann einfach, wenn es euch geht, dem Steve ganz kurz auf Pause drücken und verarbeiten. Was sollt ihr meinen? Es sind nur 15 Minuten, dieser Impuls. Das ist nicht so viel, aber ist halt echt gehaltvoll.
Ja.
Guck mal, wenn ich sage Vermittler sein, Steve. Was macht so ein Vermittler? Nehmen wir ein Beispiel. Du siehst jemanden, der Durst hat. Ja?
Ja,
das ist schon dieses Erste, dass dir auffällt, da ist jemand, der Durst hat. Und jetzt bist du jemand, der weiß, wo es Wasser gibt oder wo die Quelle ist. Was der Vermittler macht, ist entweder dem Durstigen zu zeigen, guck mal, dort gibt es zu trinken, oder je nach Situation der Person Trinken zu bringen. Das Wasser hast du dabei nicht selber produziert. Du hast es nur geteilt. Also die Ehre ist, dass wir die Dauerverbindung zur Quelle haben, aber die Quelle bleibt natürlich Gott und Jesus selbst. Ja. Nur wir dürfen die Mittler sein, die anderen zum Trinken geben können daraus. Und das ist der Hammer. Das ist so der Hammer. Mhm.
Du, das heißt dann auch, also weil ich habe jetzt, ich glaube, vor einem Vierteljahr die letzten, die ganzen Kündigungen in den Kirchen gesehen, also wie viele Leute die Kirche verlassen. Meinst du, das ist ein Resultat daher, dass wir zu wenig Priester gelebt haben und Könige? Dass uns diese Ehre nicht bewusst war, die wir da haben? Oder die
ganz bestimmt. Also nicht nur das, auch andere Dinge, die wir nicht beherzigen, die Jesus uns aufgibt. Aber ich glaube, wir haben uns echt in einer verkopften Theologie verfangen, die uns am Auftrag Jesu vorbeischlittern lässt und damit auch an der Freude, die damit verbunden ist. Mhm. Denn dieses Botschafter sein und dieses Botschafter zu Botschafter gemacht werden, du hast es gerade selber gesagt mit Stolz. Ich nehme dafür das Wort Würde, es kommt aber aufs Gleiche raus, denn du bist ja nicht stolz auf etwas, was du tust, sondern happy und dankbar für etwas, was du sein darfst durch ihn. Mhm. Und das gibt dir Würde zurück und deswegen heißt dieses Thema ein Lebensstil und eine Kultur der Ehre.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Du Steve, wir Christen sind doch bekannt dafür, dass wir einfach auch hilfsbereit sind. Ja, weil wir lieben doch den Nächsten wie uns selbst.
Aber hallo.
Na, das ist doch klar. Das ist ja Selbstverständlichkeit. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Na. Aber trotzdem, manchmal, ich weiß es nicht, kann es doch auch einmal so sein, und dass man gar nicht will, dass einem jemand hilft. Ist dir das schon mal passiert?
Also ja, mir ist tatsächlich, wenn man kleine Kinder hat und in einer Gemeinde ist, die wenige Familien hat, junge Familien hat, dann kann das schon mal passieren, dass man Sachen geschenkt bekommt, die sage ich jetzt mal grob geschätzt, 55-jährige Mutter ihrer Teenager-Tochter damals, wie sie ein Jahr war, schon geschenkt hat. Ja. Und dann halt der verstaubte Hase quasi dann weitergeschenkt wird. Also der war wahrscheinlich auch die 16 Jahre, wo das Mädel alt war oder der Junge, waren da halt auch im Kinderzimmer noch rumgelegen und dann ist er vielleicht auf die Couch noch umgewandert oder sowas, weil kannst ja nicht wegschmeißen. Und dann ist natürlich super, wenn jemand hilfsbereit Nächstenliebe zeigt und das staubige Viech halt jemand mit Staub... wie es heißt, Dingsbums kriegt, Staubnase. Ja. Aber Michi, wir haben da auch was beobachtet.
Ja, was lustig ist. Am Sonntag. Also, es war wirklich, kürzlich hat also jemand aus der Generation Papier-Lobpreiser, also die noch das Blatt da haben, Lobpreis gemacht. Und was macht man dann, wenn das Blatt fertig gesungen ist und das nächste unten runter kommt ran? Dann nimmt
und einen flüssigen Übergang haben will.
Und einen flüssigen, was ja selbstverständlich sein richtig. Muss eigentlich. Was macht man mit dem Blatt? Man lässt es runterfallen. Und kürzlich war bei uns jemand recht neu in der Gemeinde, sehr hilfsbereit. Also die Lobpreisleiterin sagt, nimm das Blatt, lässt es fallen, springt auf, rechnet hin, legt es wieder oben drauf. Sie nimmt das Blatt wieder, schmeißt es runter, nein. Das war Absicht, also das war so ein bisschen so.
Und es ist schwierig, weil die hatte halt die beiden Hände an der Gitarre, ne? Die konnte jetzt da auch nicht sagen, während sie Halleluja singt, so Halleluja, hör auf jetzt, Jesus.
Genau. Das ist so, wie es auch beim Predigen schon gegangen, dass ich also mehrere Wassergläser gekriegt habe im Laufe einer Predigt. Und danke, ja, ich brauche gar keins.
Ja, was ich neulich beobachtet habe bei mir im Vorhof, das klingt jetzt so, ich habe ja ein riesen Schloss.
Vorhof, das klingt auch nach Tempel eigentlich.
Ja,
wohnst du im Tempel?
Fast.
Bist du Gott?
Mit 100 anderen Leuten wohne ich im Tempelvorhof. Und auf jeden Fall lag ich auf der Couch und habe dann irgendwie so Blasmusik gehört. Und dann dachte ich mir, wir hatten ja schon mal das Gespräch, dass ich unten drunter Nachbarn habe, die sich ja wegen lauter verhalten manchmal, wo du ja dann, Mann wie du bist, da gesagt hast, du holst gleich die Polizei.
Ja, gibt es auch in der Folge XY, ich weiß es nicht. Haben wir das mal näher einfach, auch die Schwächen vom Steve mehr richtig ausgearbeitet.
Genau. Und auf jeden Fall... dachte ich, das ist der Nachbar. Und habe mir schon gedacht, so einer. Und dann bin ich aufgestanden, weil ich mir überlegt habe, ich gehe ins Treppenhaus mal, ob das jetzt der wirklich ist, kann man ja nicht einfach unterstellen. Und wie ich hingelaufen bin, bin ich am Balkon vorbeigelaufen und habe da zwei Trompetenbläser gesehen in unserem Vorhof eben. Und dann habe ich mich am Balkon gestellt. Und das Lustige war, die haben für unseren, was ist denn das für einer, Kirchenmusiker, der Chef von der Kirchenmusik.
Kirchenmusikdirektor.
Direktor. Der ist quasi mein Nachbar, also hier die ganze
Musik. Die ganze Prominenz hat, ist ja der Vorhof vom Tempel. Da sind die alle. Die Priester.
Die Leviten.
Die Leviten, die, ja, die man denen lesen muss.
Und auf jeden Fall haben die dem anscheinend in der Geburtstagsständchen gespielt oder haben ihn vielleicht vermisst und haben sich dann halt dahingestellt und Trompete gespielt abends um 8 oder so.
Okay.
Und ich stand am Balkon und dann kamen da auch fleißig Leute, wahrscheinlich auch Leute, die Nächstenliebe ganz hochhalten und haben den Trompetenspielern immer Geld reingeschmissen in ihre Koffer.
Okay.
Aber die haben immer gesagt, die wollen das eigentlich nicht. Und dann kam eben der Oberlevit, also der Kirchendirektor, kam da hin und hat sich dann da eine halbe Stunde hingestellt und kennst es ja, wenn du dich so hinstellst und jemanden
so zum Verabschieden so.
Ja, danke. Ja. Richtig symbolisieren willst du, jetzt passt du wieder, kannst gehen. Und die haben aber einfach eine halbe Stunde noch weitergespielt. Und das fand ich auch sehr, sehr lustig. Genau,
hier. Das stimmt, ja. Kennst du es auch, wenn dir jemand Ratschläge erteilt, so geistliche Ratschläge und du wolltest eigentlich gar keins. Du sagst irgendwie, du erwähnst einfach nur so, ja, jedes Gebet wird nicht sofort erhört.
Das sind doch meine Worte, die gebe ich doch immer gern weiter.
Und prompt kriegst du einen ewigen Vortrag und eine theologische Auslegung, warum und du armer Mensch jetzt doch noch Hoffnung im Leben hast und alles mögliche und denkst, ich wollte gar nichts, irgendwie, ich will gar keine Erklärung.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die auch immer sehr gerne praktisch mir Hilfe anbieten und noch die ganzen Lücken meiner Predigt füllen wollen und mir erklären, was alles gefehlt hat und was zu kurz gekommen ist.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Revolution, unserem Beziehungsliebe-Sex. Und jetzt kommt noch dazu Familien-Podcast-Kategorie. Und bei mir heute ist Mr. Johnny Socks. Hi, Johnny.
Servus.
Ja, wer christliche Podcasts hört, man muss dich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, du hast dir den berühmtesten Deutsch-Gospel-Rap-Podcast Deutschlands.
Ich glaube auch den einzigen, ne?
Amen dazu. Also ich weiß es nicht, ich gehe davon aus. Ich habe bis jetzt noch keinen anderen gefunden und du hast da eine super Nische erwischt. Ja, und ist natürlich ein sehr interessanter Podcast, der für den, die Gospel-Rap einfach lieben und mögen. Also schon mal danke dafür, Johnny, dass du dich da jeden Dienstag hinhockst und die Sachen Mittwoch rausballerst.
Vielen, vielen Dank für die Blumen.
Ja, sehr gerne. Genau, wir reden heute ein bisschen über Familie, weil ich dachte mir, kann ja uns egal sein, ob du jetzt hier Gospel-Rapper selber bist oder einen Podcast davon hast, das interessiert uns mal gar nicht, sondern wir hören uns erstmal so ein bisschen privat bei dir um, bevor es dann irgendwann mal in ein wirkliches Interview geht mit dir.
Sehr gern.
Genau, und du bist, wie ich auch, Vater.
Ja.
Erzähl mir doch mal ganz kurz so Eckdaten zu deinem Kind. Wie alt, wie schön, wie groß, wie viel essen und wie voll die Windeln sein können und so.
Ja, ich habe einen Sohn, der ist 1 und läuft jetzt mittlerweile auch, stell die ganze Wohnung auf den Kopf, ist ein sehr lebendiges und ein sehr fröhliches Kind. Aber wie es halt auch bei den meisten Kindern so ist, wenn er mal was nicht bekommt, was er sich in den Kopf gesetzt hat, dann kann er auch ganz schön bockig werden.
Ja, kennt wahrscheinlich jeder, der kleine Kinder hat. Genau, mich interessiert es so ein bisschen vor deinem Kind, also sagen wir mal 1 Jahr plus, beziehungsweise 2 Jahre. Wie war denn die Beziehung mit dir und deiner Frau und Kindern? Also habt ihr gesagt, wir wollen ganz schnell heiraten und dann ganz schnell Kinder bekommen? Oder was war denn eure Strategie, bevor ihr euren Sohn hattet?
Naja, bevor wir verheiratet waren, beziehungsweise bevor wir geheiratet haben, so, dann waren wir ja schon eine ganze Weile zusammen. Und wir haben dann 2018 geheiratet Und ja, haben dann geguckt, okay, Kinder, so, wir lassen es halt mal entspannt, würde ich jetzt nicht sagen. So. Man hat halt schon so das Thema Kinder im Hinterkopf. Aber ja, wir stressen uns da jetzt nicht unnötig rein. Was wir dann letztendlich doch gemacht haben, und dann hat es halt nicht funktioniert, und irgendwann haben wir gesagt, okay, komm, wenn es jetzt passiert, dann passiert's. Und dann ging es dann doch recht schnell. Also ich persönlich wurde dann von meiner Frau im Juli 2019 informiert, dass da was unterwegs ist. Und dann kam er letztes Jahr im April.
Okay, noch ganz kurz, wie alt seid ihr beiden denn als Eltern?
Jetzt oder was?
Ja, dass wir zurückrechnen können, das macht ja nichts. Ja.
Also, okay. Also ich bin 32 und meine Frau wird 29 im August.
Okay, also weil ihr gesagt habt, ihr habt das vorher probiert. Für mich klang das so ein bisschen, die Frauen, die haben ja hier ihre Uhr, die tickt. Aber da ist es ja noch ein bisschen weiter entfernt bei deiner Frau dann.
Ja, nee, also es war einfach der Kinderwunsch da. Wir haben auch beide Patenkinder und ja, sind sehr kinderfreundlich, sag ich mal. Ne?
Okay, okay. Wie war denn das, wie ihr ein Kind haben wolltet und konntet das noch nicht haben? Meinst du, das lag ein bisschen mit an dem Stress, den ihr euch gemacht habt, oder waren da andere Umstände der Fall?
Ja, zum einen der Stress, den wir uns gemacht haben, zum anderen ja, waren auch die Umstände zu dem Zeitpunkt sehr ungünstig, hätte ich jetzt mal fast gesagt. Also wir haben im September 2018 geheiratet und haben halt dann so gesagt, okay, wir gehen halt im, ja, so ab 2019 gehen wir halt das Thema Nachwuchs an. Und ja gut, man kann jetzt sagen, im Juli schwanger geworden, es dauert ja nicht so lange, aber wenn du halt wirklich so den Wunsch hast, so ein Kind zu bekommen, dann ist jeder Tag, den es länger dauert, der ist dann zu lang. Ja, und dann ging es halt los, dass wir ja von Januar bis Mai jeden Monat halt einen Menschen, der uns das bedeutet hat, halt verloren haben.
Okay.
Also teilweise durch Krankheit, ja, teilweise durch Alter. Dann hat sich halt noch ein Kumpel von mir umgebracht, so einen Tag vor meinem 30. Geburtstag. Dementsprechend war der Tag halt dann auch gelaufen. Mhm. Ja, und wenn du da halt die ganze Zeit so Schicksalsschläge bekommst, das ist halt, also, ja, da hast du halt dann andere Sachen im Kopf, ne?
Allerdings, ja. Das stimmt. War das bei euch dann auch so, dass viele oder einige Freunde von euch immer gefragt haben, wann ist es denn soweit? Weil, nur um mal so einen Rahmen zu geben, wie das zwischen mir und meiner Frau ist, wir sind jetzt fast 10 Jahre verheiratet und haben seit 2 Jahren ein Kind und seit letztem Jahr noch eins bekommen. Und bei uns war das immer so, dass wir 8 Jahre lang von Freunden, die dann Kinder bekommen haben, immer gesagt bekommen haben, ja, jetzt seid mal ihr dran. Und ich bin dann so ein typischer Franke, der dann den Gegenpol anschaltet und sagt, nö, jetzt warten wir noch 5 Jahre länger oder sowas. War das bei euch auch so oder war das überhaupt nicht so, weil ihr noch vielleicht zu jung wart für Kinder? Na, wahrscheinlich nicht.
Nee, also gefragt wurde da jetzt nicht, weil wir halt schon recht klar kommuniziert haben, so dass wir uns halt vorstellen können, relativ zeitnah mit der Familienplanung halt anzufangen. Ne? Mhm. So ein anderes Beispiel, ich habe einen Bruder, der 2 Jahre jünger ist, der aber im selben Jahr geheiratet hat, okay, wie wir. Und da ist halt nur nichts unterwegs und er darf sich halt jetzt schon so von meinen Eltern und so weiter Sprüche anhören, ja, wann ist es denn endlich so weit und so.
Schande über die Familie, meinst du?
Ja, so schlimm ist es noch nicht.
Okay. Wie war das denn dann, wie ihr euch vorbereitet habt auf das Kind? Also, ja, was hattet ihr denn für Techniken, hört sich falsch an, weil das ist natürlich für den Akt selber. Aber habt ihr irgendwie gesagt, ja, wir machen jetzt, keine Ahnung, ob es sowas gibt, einen Elternkurs oder lesen 2, 3 Bücher oder sowas? Oder dachtet ihr euch, ja, komm, schauen wir mal.
Passt schon. Als das Kind dann unterwegs war, oder?
Ja, oder vorher vielleicht, keine Ahnung.
Ach so. Ja, mein bester Freund hat mir ein Buch geschenkt, das recht ja, locker, launig geschrieben ist, wie sich halt ein Vater auf seine Geburt vorbereitet, beziehungsweise mit den Erfahrungen, die er halt dann so gemacht hat. Ja, was ich noch dazu sagen muss, mein bester Freund, der mir das Buch geschenkt hat, der ist 2 Monate nach uns Papa geworden. Dementsprechend konnten wir halt da viel so gemeinsam erleben, austauschen. Und ja, meine Frau hat dann noch einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, wo man dann als Papa auch ja, 2-mal mit konnte. Das war halt noch vor der Corona-Zeit. Und genau, aber jetzt, mir persönlich hat es nichts gebracht. Also ich habe mich da eher gelangweilt und ja.
Wie hast du das A-Atmen gelernt?
Nee, ich, keine Ahnung. Ich, also meiner Frau hat es was gebracht, hat sie gesagt. Ja, ich habe immer so zwischen Langeweile und Amüsement hin und her geschwankt.
Hast ein paar Texte geschrieben?
Ja, es wäre dann auffällig gewesen. Nö, ich habe halt geguckt.
Okay. Wie ist denn dein Vaterbild? Weil ich finde, es ist ja natürlich auch eine große Frage, wie das eigene Vaterbild zum eigenen Vater ist. Weil ich glaube, das reflektiert man ja dann auch gegenüber seinen Kindern, aber auch das Vaterbild zu Gott. Was hast du denn da so für Vatervorbilder in deinem Leben?
Ja, also zum einen meinen leiblichen Papa, nicht nur, weil er aussieht wie ich oder umgekehrt, nur ein paar Jahre jünger, sondern auch, weil er ein sehr großes Vorbild ist. Und ja, zu Gott, also ich habe Gott so, wie Gott ist, relativ spät kennengelernt, mit 25.
Okay.
Also ich wurde katholisch erzogen und alles, aber das hat halt alles mehr, aus meiner Sicht, halt mehr so auf Tradition beruht. Und ja, das wird halt dann auch irgendwann recht schnell uninteressant. Mhm. Ja, dann haben meine Eltern es gut mit mir gemeint, haben mich in so eine christliche Jugendgruppe mit angemeldet, wo ich auch anfangs überhaupt keinen Bock drauf hatte. Aber was ich halt cool fand, war dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ja, fand es dann auch alles plausibel, was da so auf den Jugendwochenenden erklärt wurde und so weiter und so fort. Und ja, was das halt dann letztendlich kaputt gemacht hat, war, dass ich halt so rausbekommen habe, dass die Leute, die halt dann diverse Themen vorgestellt haben und versucht haben, das authentisch rüberzubringen, wo ich halt dann erfahren habe oder halt selber mitbekommen habe, dass die so im Real Life eigentlich komplett anders drauf sind. Also okay. Beispiel ist ja dieses Thema kein Sex vor der Ehe, das ja auch jeder schon in seinem Leben, wenn er in christlichen Kreisen unterwegs ist, seit Beginn der Pubertät jedes Jahr gefühlt 100-mal hört. du lachst, aber es ist, glaube ich, wirklich so. Ja, und dann kriegst du halt mit so, dass die halt so, ja, Betthäschen spielen mäßig. Ja, und das hat es halt für mich dann unauthentisch gemacht, so weiter. Und keine Ahnung, ich habe dann ja geschaut, so dass ich halt mein Leben ja selber lebe, so wie ich es für richtig halt und so weiter, weil ich halt da dann auch nicht drauf vertrauen konnte, dass es halt dann so ist, wie die sagen.
Okay, dann machen wir für diese Woche hier mal einen Break und wir hören uns nächste Woche wieder mit Johnny Socks und Familienthemen.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht,
aus der Sicht und mit den Worten von,
aus der Sicht und mit den Worten von.
Like when we met first time, it was like, I think Awakening Germany? Or
yes, yes, yeah? In Nürnberg, yeah.
How did that happen? Like what happened there that you started out of this ministry?
Yeah, well, when we first met, it was 2014, when Todd and I were here.
Yeah.
And now I live here, but it was just a small conference with David and Anna Dengel and others, Anna Kaufman now.
Yeah.
You know, just a small conference, maybe 300-400 people. It's wonderful, passionate people, you remember.
Yeah.
And so we met in this time. I don't know how, honestly, it's like a big divine accident, you know? So this is our first time ever preaching in Germany. And I was preaching in Österreich, in Austria, in Wien. And I said to Anna, hey, Anna, we're pretty close, you know, 4 or 5 hours away or something. And and I said, hey, do you want us to come if you want? Todd and I could come up there. And she said, yes. And so then when we got to the conference the first night, the next day they wanted to take us to see some places. And this place I didn't realize was about to change my whole future. Okay. And it was standing in the Luitpoldhain, the field where Hitler and his army were. And right across from there is that gigantic, you know, the Colosseum he built, and this monument where all the soldiers, millions, would stand, and all the youth army and all this stuff in the stadium. I didn't know any of that stuff.
Yeah.
And at that very place is where I had a very clear vision about people from all over Europe crying out to God. One sentence they were saying, I could see them sort of in my spirit, you know, not with my eyes, but in my spirit eyes. It was kind of hard to explain, but they were crying out, "Take back Europe, God, take back Europe, God," you know, and with such passion. And I was like, there's going to be an uprising of people across Europe who are hungry for the Lord to win many multitudes of people to him. And that was kind of divine. I saw that. Todd saw the same kind of thing, and we just talked about it there. And you probably remember that not long after that, we in the conference started saying, "Jesus is going to do something in Nuremberg," without having any idea what that meant. And then, interestingly, the next year in 2015, the Awakening Europe in Nuremberg started. And it was the exact 70 years, exactly almost to the week that the war ended. And it ended with the Nuremberg trials in 1945. And 2015, we're in the same stadium and area that Hitler built, proclaiming the name of Jesus, with around about 27 to 28,000 people.
Yeah.
It was amazing.
It was very powerful, and like, it was like a huge thing, I think, all over Germany.
Yes.
Because they came from everywhere.
Yes.
And I remember the time we had like people from our Bible school, like from Estonia, from Sweden, from everywhere. And we have a three-room apartment.
Yeah.
And 16 people lived there for a week. Oh, how long it was. And it was very powerful. But how now you continued not only to have like Awakening Europe in Nuremberg.
Yes.
But you have like different places. Why is that? Like, do you want to have like a whole worship session or like a... worship God session in whole Europe?
I would love it if the whole of Europe would worship the Lord. But, you know, we felt like we need to go to other nations. So the calling was, okay, if God can do that in Nuremberg, maybe he wants to do something somewhere else. And so he started to highlight places to us, like Stockholm and Prague. I mean, Prague's a perfect example. They had the reformer John Huss, you know, and he was killed there, and then they burned him actually in Germany and put his ashes in the Rhine River by Basel, Switzerland. You know, we thought like Prague would be amazing. You know, that's where the huge part of the Reformation happened there. And, but then we found out, you know, in the city of Prague, and let alone the whole of Czech Republic, 10.1 million people, only 25,000 people attend church. It's way less than 1%. Crazy, you know? And so I was like, we need to do something here. So it was just really a motivation of crying out to God with passion and saying, God, we need something to happen in Europe. European people need to hear the gospel. And I think I love what happens in the stadiums. It's it's historic. I love being there with, you know, tens of thousands of people. But I also love the fact that sometimes in these cities, which they all think, often people think Jesus is a dead religion, you'll see 7,000 to 10,000 people go to the streets. For days. Jesus loves you. Can I pray for you? Healing the sick. It's been a really amazing thing. So for me, my passion and our team's passion is that as many Europeans as possible through our Yes can hear the gospel.
So what I liked also with this event was it was not only an event, but also like getting the people out to the
course. Screen.
That
was
very good. I like that.
The activation.
So for me, the question is, which I struggle a lot with, is also like, I hear a lot about talking revival and there will become like a big harvest or something like that. Like for me, you have to explain me like a fool, because for me, I don't see it in my Bible. I see like in the end times, there will be like the great
falling away.
But not a revival. Like how come this is so big in our Christian
charismatic movement? Yeah, it's a great question. I think that it's interesting because right now in this generation, you can definitely see stronger elements of the falling away. You know, people really becoming perverted in their thinking and very crazy, like treating humans like robots, all sorts of crazy stuff. And bring laws in that are just so, you wouldn't think even 20 years ago this was even conceivable. But that's the perversion. That's the influence and sway of the enemy, like the like it says in Thessalonians, the blindness of the veil he puts over people, you know. And people are underneath that sway, but God always has a remnant of people who preach the gospel. And, you know, even in Jerusalem, Israel, and in Rome, these were places when Jesus actually was risen from the dead, when he gave the commission to the disciples. They were not easy places to preach,
mm-hmm.
but thousands were saved.
Mm-hmm.
You know, the gospel wasn't ineffective. It wasn't tiny.
Mm-hmm.
It was quite expansive, and many people came, but it was still the narrow road. Only Jesus Christ can save.
Yeah.
So I believe in both. I know it's going to get darker. I know the enemy's going to fight hard.
Mm-hmm.
I know even some nations will probably turn against Christianity. I don't know. It could get very crazy in some places. Mm-hmm. But at the same time, because of that, you know, where sin abounds, grace abounds much more.
Mm-hmm.
And you see people see the wickedness and control of sin, and they're turning for an answer and for the Messiah. And I can just look at even not past revivals, but current ones.
Mm-hmm.
Like my friend, he was the leader, or one of the five leaders, of the underground church in China.
Mm-hmm.
His name's Brother Yun. He lives here now in Deutschland. But in the 1990s, when he was there, when the persecution began to get strong in China,
mm-hmm.
the church started expanding, because all of them started to take their faith seriously.
Yeah.
And they started to preach the gospel,
because
there was more of an urgency.
Mm-hmm.
Like, we're being persecuted. So now we have to tell people, like, we've got to get the word out.
Yeah.
30,000 people started being saved a week.
Okay.
Mm-hmm. Now, if that is not a move of God,
yeah.
I mean, I don't know what is, but
yeah.
like, that's not, it doesn't mean that the Chinese procuration all became Christian necessarily.
Mm-hmm.
It's still a communist country.
Yeah.
There's still millions who aren't saved.
Mm-hmm.
But I think we need to believe, even though sometimes we have more faith that the darkness will get great.
Mm-hmm.
And we don't have much faith in the sowing of the seed of the gospel.
Mm-hmm.
And the Barna Institute has studied this in Western nations,
mm-hmm.
that 96% of Christians do not lead people to Jesus.
Yeah, okay.
So if we have 96% of the church,
mm-hmm.
who's like, well, we'll see how it goes.
Mm-hmm.
Obviously, we're not going to have what we're crying out for, a revival.
Yeah.
So I don't think an airy-fairy revival will happen one day. It's going to happen until we take it serious.
Mm-hmm.
And go, okay, God, let's all of us begin to pray for our best friend to be born again.
Yeah.
Let's go after this person being saved.
Mm-hmm.
And we know the enemy's going to still do his thing, but we're going to do our thing seriously.
Yeah.
So I think that that's more what I envision a move of God happening, where people, God just starts, because we start being obedient, and God draws people to his gospel.
Mm-hmm.
And he can do stuff that we can't do, you know.
Yeah.
And I'm looking forward to the day where we don't have enough brains to figure it out, because there's too many people turning to God
yeah.
in a short period of time. But history does show
mm-hmm.
there are moments in time
yeah.
where more people are drawn at mm-hmm. once. The Welsh Revival, 1904 to 1906. You know, there's many moves of God that we put the word revival on, but really what that means is it's a revival of true Christian faith.
Mm-hmm.
Christians become Christ-like again,
mm-hmm.
not apathetic,
yeah.
not cold, but hot for Jesus,
mm-hmm.
burning for God, burning for prayer, and then they begin to proclaim,
mm-hmm.
to talk about Jesus.
Yeah.
And then people begin to turn to God.
Mm-hmm.
So that one, in 1904, 1906, half of the country of Wales was born again
mm-hmm.
in 6 months.
Okay.
That's a big move of God.
Yeah.
So when we talk about revival, we're not talking about like some mystical thing. It's very practical.
Mm-hmm.
You know, the Great Awakening,
mm-hmm.
Wesley, you see these moves of God throughout the last several hundred years.
Mm-hmm.
So, but it was always connected to people being obedient.
Okay, good. So we're sadly almost at the end. We have 3 minutes left.
Oh, good.
So the last minute I give the interview guest, mm-hmm. so you can tell the listener whatever you want to them.
Wow. Well, do most of your people who are listening, are they Christians?
Yeah.
Okay, so I would tell you guys this. We've just been talking about what God can do. You know, I want God to blow my mind so much that it only gives him glory. But I just do know, I know that the Lord is looking for people that say yes in the way the disciples did. You know, they're all in, take up your cross. I'm ready to serve you, God. And I'd encourage anybody listening that God's purposes and plans are greater than the safety that any human being or any university or any job or anything else can give to you. The safety is false. Following Jesus and saying yes to him is the way. And God can use you to do great things if you give him your yes. You know, he just needs a little altar to fall with his fire upon that sacrifice. And I encourage you, because of the great need for the gospel in this time, I encourage you, take it seriously and be a real Christian, be a burning believer. And I just want to say one more thing to encourage you as well. God knew how dark things would be. God knew how twisted laws would come in this time, but he also knew you'd be born in this time. So he knew that he had his purpose stored up inside in you by the Holy Spirit. So look for that purpose and give yourself wholeheartedly to it. And I pray in Jesus' name that the Lord would use many people listening to do great exploits and give glory to God through their yes. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Hallo, ich bin Armin Josua, Gründer und Geschäftsführer von Lightword Productions. Wir entwickeln das Spiel One of 500 und ihr hört die Macht der Worte.